75. Tag, Mittwoch, 6. April 2005. West-Samoa, Apia, volles Programm. Wetter, bewölkt, schwül, 32 Grad, Regenschauer. Für diesen Morgen sah ich mich tatsächlich gezwungen, mir so etwas wie einen Wecker bereitzustellen, denn mein Ausflug rund um die Insel, Opolo, sollte schon um 7.30 Uhr beginnen und meine Erfahrungen der vergangenen Tage, schaffte ich es meist bestenfalls um ca. 8 Uhr aus den Federn. Etwas enttäuscht war ich schon, als ich feststellte, dass das Wetter nicht so war, dass es dem Ausflug angemessen gewesen wäre. Es war stark bewölkt, schwül und es sah ohnedies nach Regen aus. Der Ausflug begann wie geplant. Es fuhr ein Kleinbus vor, in dem sich schon zwei Personen, ein australisches Ehepaar, befand. Zum Glück hatten sie sich hinten im Bus platziert und so konnte ich mal wieder vorne neben dem Fahrer Platz nehmen. Schon als die Fahrt begann, merkte ich, dass es hier deutlich schneller vorwärts ging als in Tonga. Der Fahrer drückte ab und zu gut aufs Gas und mir schauderte ab und an etwas ob der Geschwindigkeit. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass er schlecht gefahren wäre. Der Fahrerskipper fuhr die Strecke schließlich jeden Tag und so kannte er jede Kurve und Bodenwelle auswendig. Der erste bemerkenswerte Halt an diesem Tag war bei einem kleinen Kollage. Hier sollten wir die Möglichkeit haben, uns eine Höhle anzusehen, die das Kollage mit Frischwasser versorgte. Hier lernte ich dann auch, wie die weiteren Bezahlungen auf dem Ausflug vonstatten gehen sollten. Wir kamen an, irgendjemand kam angetrabt und man hatte ihm einen kleinen Betrag, 2 Taler, 60 Euro Cent, in die Hand zu drücken. Ich hatte zwar gewusst, dass ich Kleingeld bräuchte, so recht war ich aber nicht darauf eingestellt gewesen, daher war ich wirklich froh, dass im Verlaufe des Ausfluges es so gerade hinkam bei den diversen Stops und dem Bezahlen. Was die Höhle betraf, so gab sie nicht allzu viel her. Es war eine Öffnung unter dem Hauptgebäude und dort hatte sich in einem kleinen Pool das Trinkwasser gesammelt. Wesentlich interessanter fand ich da schon das Hauptgebäude, doch dem konnte ich nicht die nötige Aufmerksamkeit zukommen lassen, denn die Australier waren schon wieder im Bus verschwunden und schauten schon etwas ungeduldig. Okay, viel gab ich nicht darauf, doch ich wollte deren Nerven nicht überstrapazieren. Nach durchaus rasanter weiterer Fahrt verließen wir kurz die Hauptstraße, die die Insel einmal umrundet, und fuhren über eine unbefestigte Straße einen Berg hinauf. Dort ergab sich ein hübscher Ausblick, soweit es das Wetter überhaupt zuließ, in ein kleines Tal und ein Dorf. Besonders bemerkenswert für mich war die Tatsache, dass die Insel herrlich üppig bewachsen war. Es gab viele dichte Wälder, die durch den vorherrschenden Pflanzenwuchs sehr exotisch wirkte. Dieser Eindruck verstärkte sich jedes Mal aufs Neue, wenn ich aus dem Fahrzeug stieg, welches klimatisiert war, und ich mitten im feuchten Klima Samoas stand. Bestieg ich das Fahrzeug wieder, fror ich zumeist, denn mein Hemd war ständig völlig durchnässt. Einen kurzen Halt gab es noch an einem kleinen Wasserfall, der leider nicht sehr gut einzusehen war. Ich schaute mich zwar nach einem besseren Aussichtspunkt um, doch zumeist verhinderte der Pflanzenbewuchs eine gute Aussicht. Nachdem wir bislang der Nordküste der Insel in Richtung Osten gefolgt waren, hieß es nun, zur Südküste zu gelangen. Zu diesem Zwecke mussten die Berge, die sich in der Mitte des Islands entlang zogen, überquert werden. Von den Gipfeln gab es nicht viel zu sehen, denn meistens waren sie von dichten Wolken verhangen. Bei dieser Querung kletterte die Straße schließlich bis auf eine Höhe von rund 500 Metern. Betrachtete man die Tatsache, dass wir vom Meeresspiegel den Anstieg begonnen hatten, war es wirklich nicht schlecht. Wenn ich mich richtig entsinne, brachte es der höchste Berg auf Opolo auf rund 1.100 Meter. Der nächste Halt war in einem Ort namens Amaile. Hier hatten wir Gelegenheit, uns einen Ort etwas genauer anzusehen. Kennzeichnend hier war die Anordnung der Versammlungshäuser der verschiedenen Chefs des Gebietes. Samoa, so hatte ich von Skipper erfahren, gehört zu 95% den verschiedenen Familienclans und diese Gebiete werden auch von ihnen, den dortigen gewählten Chefs, verwaltet. Auch sprechen sie recht. Besaß jemand Land und nutzte es nicht, so fiel es wieder an die Gemeinschaft zurück. Daher machte man oft etwas so, dass man im Besitz des Landes bleiben konnte. Diesem Stopp folgten nun eine Vielzahl von verschiedenen langen Aufenthalten. Beim nächsten hielten wir an einem der beliebtesten Ressorts der Insel. Warum dies so war, sah ich schnell ein. Dort gab es wirklich einen der Traumstrände, wie man sie aus dem Fernsehen oder auch in Träumen kannte. So rechtwürdigen ließ es sich nicht, denn hier begann es nun langsam zu regnen. Was mich jedoch mehr verwunderte, dass kaum Leute anwesend waren. Ich sah gerade mal eine Handvoll Menschen. Wie ich jedoch später erfuhr, war dies die Nebensaison und so war die Ruhe erklärlich. Diesem Strand folgten noch diverse andere, die alle wirklich sehr hübsch waren. Zur Übernachtung standen Pfahle zur Verfügung. Zumeist bestanden sie aus einer Liegefläche, die etwas über dem Boden schwebte und vier Pfosten mit einem Dach, welches vor Regen schützen sollte. Wände gab es nicht, denn man war zumeist über jede kleine Brise dankbar, die einem Umstrich und etwas Abkühlung brachte. In mir verschwanden an diesem Tag so mancher Liter an Flüssigkeit und trotzdem schien es nicht auszureichen, denn ich hatte manches Mal wirklich den Eindruck, ich würde langsam verdampfen. Dank dem Skipper gab es auf dieser Fahrt noch einen zusätzlichen Halt. Hier wurde uns ein Ort vorgestellt, der in früheren Tagen spirituellen Zwecken dienten. Was ganz genau hier gemacht wurde, ließ sich für mich nicht ergründen, trotzdem war es hier eindrucksvoll. Die Sehenswürdigkeiten waren in einen hübschen Garten eingebettet und man konnte hier sicherlich auch nächtigen. Nachdem wieder der obligatorische Betrag ausgehändigt worden war, konnten wir uns die Stätten genauer ansehen. Sie bestanden im Wesentlichen aus zwei tiefen Höhlen. In der einen, bei der ein dichter Pflanzenbewuchs bis in die Tiefe reichte, wurden die rituellen Handlungen durchgeführt. In der anderen Höhle gab es einen Pool, in dem das Ritual beendet wurde. Wir fragten uns, wie die Männer in die erste Höhle gelangt waren, denn es ging steil und tief nach unten, doch eine Antwort blieb man uns schuldig. Wir waren gerade mal 50 Meter gefahren, als unser nächster Aufenthalt anstand. Dieses Mal dürften wir Leute bei der Gewinnung von Kokosnussöl beobachten. Dazu wurde das Kokosnussmark aus den Nüssen geschält, getrocknet, in eine Presse verfrachtet und mehrfach gepresst und gereinigt, bis man eine völlig klare Flüssigkeit erhielt. Dieser Tätigkeit ging hier die ganze Familie nach und trotz einiger technischer Hilfsmittel schien es ein ganz schöner Knochenjob zu sein. Die Mittagszeit war inzwischen erreicht und so waren wir schon geraume Zeit unterwegs. Daher waren wir nicht undankbar, als es hieß, dass nun unsere Mittagspause anstand. Als es jedoch das Essen gab, war ich bei den Australiern nicht mehr ganz so sicher, ob sie froh waren, hier gehalten zu haben. Neben der Verköstigung sollten hier auch ein paar Präsentationen stattfinden. So sollte uns gezeigt werden, wie man Körbe flechtet und auf traditionelle Weise Feuer machte. Der Korb war wahrlich schnell fertig, doch das Entzünden des Feuers ließ auf sich warten. Der Mann, er war schon 76 Jahre alt, mühte sich redlich ab und es begann auch ab und an zu qualmen, doch die richtige Zuenthitze wurde nicht erreicht. Nach diversen Versuchen wurde schließlich aufgegeben und man merkte, dass es dem Mann durchaus peinlich war. Ich war schon beim Zusehen erheblich ins Schwitzen gekommen und konnte es durchaus nachvollziehen, dass es halt mal nicht klappte. Der Präsentation folgte die Verköstigung. Sie wurde uns als original samokanische Speise vorgesetzt. Sie bestand aus Bananen mit Kokossauce, eine Art Spinat, Hühnchen und Schweinefleisch. Was mich gerade an den Bananen verdutzte, war der Geschmack. Sie schmeckten wie Kartoffeln. Wie ich erfuhr, waren für diese Zubereitung grüne Bananen genommen worden und man hatte sie gekocht. Egal wie, sie schmeckten sehr gut. Ein wenig unangenehm beim Essen war, dass sich die Frauen des Hauses uns zu Füßen setzten und uns die ganze Zeit frische Luft zufächelten. So etwas war zumindest ich nicht gewöhnt. Was mich hätte etwas stutzig machen sollen, ist die Tatsache, dass man mir eine Tochter des Hauses zu Füßen gesetzt hatte und schließlich war es dann auch soweit. Ich wurde ausgehorcht, ob ich verheiratet sei oder so. Taktisch falsch antwortete ich, dass ich nicht verheiratet sei und schon versuchte man mir das Mädchen als potenzielle Frau schmackhaft zu machen. Anfangs wusste ich nicht so recht, wie ich darauf reagieren sollte, doch zum Glück fiel mir ein, dass man ja einfach eine Legende erfinden konnte und so hatte ich halt plötzlich eine Freundin. Ganz aufgeben tat man dann trotzdem noch nicht, aber die Hartnäckigkeit der Bemühungen, mich zu verkuppeln, war deutlich niedriger. Ach ja, was das Essen betraf, so gab es auch etwas zum Trinken. Es schmeckte süß-sauer und wurde warm in einer Kokosnussschale dargeboten. Es schmeckte ganz gut, doch trug es zu meiner Erfrischung nicht zurecht bei. Dies mag jedoch an der Tatsache liegen, dass mir warme Getränke nicht sonderlich zusagen. Irgendwie war ich erleichtert, als wir unsere Fahrt fortsetzten. Es ging wieder in rasantem Tempo über die Straßen der Insel und ab und an wurde angehalten. Glücklicherweise ließen die Bezahlstopps langsam nach, denn das Kleingeld begann bedrohlich abzunehmen. Einen letzten Bezahlstopp gab es bei einer Familie, die hinter ihrem Haus einen herrlichen Blick auf einen 130 Meter hohen Wasserfall zu bieten hatte. Damit das erhöhte Entgelt auch gerechtfertigt werden konnte, hatte man noch einen kleinen Garten angelegt, in dem man verschiedene Pflanzen und Blumen Samoas anschauen konnte. Das absolute Highlight war aber wirklich der Wasserfall. Er ergoss sich, aus dem Grünen des Unterholz kommend, in die Tiefe und beeindruckte mich schon sehr. Während der Fahrt bogen wir einmal ab und standen vor einem Fluss. Ich rechnete nicht, dass wir ihn durchfahren würden, doch da täuschte ich mich. Der Fahrer gab wieder Gas und es ging zügig durch den etwa 10 Meter breiten Fluss. Gern hätte ich ein Foto gemacht, doch wollte ich nicht darum bitten, dass er zurückfuhr und ich zu meiner Aufnahme käme. Das Wasser war an diesem Tag nämlich nicht gerade niedrig. Das letzte Highlight dieses Tages war der Besuch und die Fütterung von Schildkröten. Zu diesem Zwecke hatte unser Fahrer unterwegs ein paar Früchte eingesammelt, die er dann an einem kleinen See in kleine Stücke zerhackte. Es dauerte dann auch nicht lange, bis die ersten Schildkröten auftauchten und sich auf die Leckereien stürzten. Es wurden immer mehr von den Tieren, so dass sie schon bald übereinander und untereinander schwammen und versuchten, an das Essen zu kommen. Am Ende dieser Fütterung ging es nur noch zurück nach Apia, wo wir an unseren Unterkünften abgesetzt wurden. Es war noch so früh, dass ich auch noch Zeit hatte, mich etwas frisch zu machen. Ich hatte mich nämlich während der Fahrt dazu entschlossen, an diesem Abend mir noch die Tanzveranstaltung im Hotel von Aggie Gray anzusehen. Dieses Hotel und die Familie Gray bilden wahrlich eine Dynastie in Samoa und sind wohl auch eine der bekanntesten. Das Hotel selber gehört in die gehobene Preisklasse und ist für mein Budget untragbar, ca. 250 Euro die Nacht. Ich ließ mich mit einem Taxi zum Hotel fahren. Dort wurde mir vom Hotelpersonal die Tür geöffnet und ich wurde aufs Höflichste begrüßt. Ich hatte zwar den Eindruck, als sich herausstellte, dass ich nur die Tanzveranstaltung ansehen möchte, dass der Grad an Höflichkeit etwas nachließ, doch sehr deutlich war es nicht zu merken. Auf dem Weg zum Ort mit der Veranstaltung merkte man durchaus das gehobene Ambiente. Überall schwirrten Bedienstete herum und auch bei der gesamten Aufmachung wurde viel Wert auf Stil gelegt und trotzdem war überall zu erkennen, dass sich dieses Hotel in der Südsee befand. Hier war es auch das erste Mal, dass ich viele Schnitzkunst zu sehen bekam, was ich bislang doch etwas vermisste. Durch ein frühes Eintreffen hatte ich das Glück, dass ich in der ersten Reihe Platz nehmen konnte und einem uneingeschränkten Genuss der Show nichts mehr im Wege stand. Ob man sich an diesem Abend besonders viel Mühe gab, die Gäste zu beeindrucken, ließ sich nicht genau sagen, doch ich ermutete es, als eine ganze Reihe an besonders bemerkenswerten Persönlichkeiten begrüßt wurden. Auch eine Angehörige der Gray-Dynastie war anwesend und beteiligte sich zum Ende der Show selber mit einer kleinen Tanzdarbietung. Die Show selber war wirklich nett und sehr schmissig gemacht. Das Publikum wurde ab und an einbezogen und zum Glück ließ man mich dabei aus, bis auf die ein oder andere Anmerkung, die an mich gerichtet war, wobei ich nicht genau ergründen konnte, worin diese bestanden hatte. Seinen Abschluss fand die Veranstaltung mit einem Feuertanz. Hier jonglierten ein paar Tänzer mit an beiden Seiten angezündeten Holzstangen. Es sah wirklich beeindruckend aus. Wie ich eher durch Zufall herausbekam, beinhaltete der Eintrittspreis für die Veranstaltung auch ein Buffet- und Dessert-Buffet-Besuch. Ich hatte nämlich nur brav einen Betrag von 55 Taler, ca. 18 Euro, entrichtet und hatte dafür zwei Tickets erhalten. Was diese bedeuteten, wurde mir nicht erläutert. Nun wusste ich es schließlich doch und ließ mir zumindest das Essen vom Hauptbuffet schmecken. Alleine zu speisen brauchte ich auch nicht, denn ich hatte schon während der Tanzveranstaltung neben einem Mann und einer Frau gesessen, die mich schließlich einluden, gemeinsam zu speisen. Wie sich herausstellte, waren sie Handlungsreisende in Sachen Wein. Sie versuchten hier in Samoa australischen Wein an den Mann zu bringen. So ergab sich die ein oder andere Unterhaltung und der Abend zog sich unerwartet in die Länge. Doch irgendwann hat jeder Abend sein Ende und so ließ ich mich alsbald wieder via Taxi zurück zum Hotel bringen.